Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie Georg Ehring. Herzlich willkommen. Aufrufe zum Energiesparen gibt es in diesen Tagen und Wochen in großer Menge. Doch woher kommt die Motivation, den Worten Taten folgen zu lassen? Darüber hören Sie gleich ein Gespräch mit der Psychologin Lea Dohm, gleich im Anschluss an diese Themenübersicht. Einer der Gründe, Ressourcen nicht mehr zu verschwenden, könnte das Wissen um die düsteren Aussichten in der Klimakrise sein. Warum San Francisco und Umgebung sich für gewaltige Regenfluten wappnen müssen, erfahren Sie danach. Außerdem, Spanien ist motiviert wie nie zum Klimaschutz und auch darüber berichten wir. Windkraftausbau und Denkmalschutz kommen sich oft in die Quere und Volleinspeisung von Solarenergie kann sich lohnen. Letzteres ist ein Thema im Verbrauchertipp zum Schluss dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Schon kleine Verhaltensänderungen können etwas bewirken. Das Fenster nicht mehr auf Kipp stellen, die Heizung um einen Grad runterdrehen oder Lampen- und Standby-Schaltungen ausschalten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Solche Tipps bekommen wir derzeit im Internet, in der Presse und im Rundfunk im Übermaß, auch bei uns im Deutschlandfunk. Doch mit dem Energiesparen durch Verhaltensänderung ist es wie mit dem Abnehmen. Gewohnheiten sind zäh. Was hält uns ab und was motiviert uns zum Energiesparen? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Lea Dohm gesprochen. Sie ist Psychologin, Therapeutin und aktiv bei den Psychologists for Future. Ich habe sie zunächst gefragt, ob der Anstieg der Gaspreise nicht Motivation genug ist, eingefahrene Verhaltensweisen zu ändern.
Ja, einerseits ist es tatsächlich so, dass es natürlich für viele Menschen eine Motivation darstellt, eigene Verhaltensweisen zu ändern. Andererseits müssen wir aber ja ehrlicherweise auch sagen, dass da für einige Menschen tatsächlich auch Grenzen erreicht sind, wo Einsparungen auf persönlicher Ebene einfach gar nicht mehr so funktionieren, weil da schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und dass es wichtig ist, das Ganze in einen größeren Gerechtigkeitsbegriff zu fassen. Wer kann hier eigentlich noch was einsparen und wo wollen wir einsparen?
Und wer kann was einsparen? Wo wollen wir einsparen?
Naja, es ist eben nicht möglich, dass wir einfach so weitermachen, wie wir das jetzt gewohnt sind, dass irgendwie die Privilegien für einige wenige Menschen durch den individuellen Verzicht gesichert werden sollen. Wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen. Da ist ja nicht nur die Ukraine, sondern auch noch die ökologischen Krisen zu nennen. Und da geht es meines Erachtens um einen größeren Wertewandel. Also, dass wir uns auch mit Fragen auseinandersetzen, wo wollen wir da überhaupt hin? Also, wie wollen wir zukünftig leben? Was ist uns wirklich wichtig? Was wollen wir aufrechterhalten? Und wo müssen wir vielleicht auch mal etablierte Verhaltensweisen in Frage stellen.
Welche Verhaltensweisen meinen Sie und wie stellt man sie am besten bei sich selber in Frage?
Naja, also was, denke ich, wichtig ist, ist, dass wir uns sowas fragen, bedeutet unsere Freiheit wirklich, dass wir so viel Fleisch essen können, wie wir wollen, dass wir mit Tempo 200 über die Autobahn fahren oder innerdeutsche Flüge weiterhin so aufrechterhalten wollen. Ist das wirklich nötig? Ist das die Freiheit, die wir wollen? Oder müssen wir nicht eher gucken, wo der Verweis auf die Eigenverantwortung eben auch an Grenzen gelangt?
Wenn ich jetzt feststelle, der Verweis auf die Eigenverantwortung ist an Grenzen gelangt, was mache ich dann?
Naja, dann müssen wir gucken, wo die nächsten Stellschrauben sind. Und die sind dann eben also da wird das Gerechtigkeitsempfinden berührt, da kommen wir zu Wertefragen, da geht es dann um solche Sachen wie, wo wollen wir hin? Möchten wir vielleicht uns als Gesellschaft eher in Richtung Beziehungen, in guten Kontakt miteinander, auf Gerechtigkeit, auf Zeit miteinander, auf Lebendigkeit ausrichten? Oder ist es uns wirklich an erster Stelle wichtig, den materiellen Wohlstand in der Form aufrechtzuerhalten, wie wir ihn jetzt gerade haben und auf individuelle Nutzenmaximierung zu setzen? Ich glaube, dass da in der Gesellschaft gerade ein breiter Wertewandel stattfindet, der Menschen verunsichert und wo es an uns liegt, das gut zu begleiten. Also einerseits natürlich medial, aber auch andererseits von Seiten der Politik. Da vermischen sich praktisch die psychologischen Fragen, also die individuellen Fragen, tatsächlich mit gesellschaftlichen Haltungen.
Nun führt aber doch kein Weg dran vorbei, dass man auch selber sparen sollte, sparen muss und da möglicherweise die eigene Trägheit im Wege steht. Wie motiviere ich mich dann selber, was zu ändern, wenn ich es noch kann?
Ja, ganz genau. Also erstmal ist es zu prüfen, wo ist das für mich persönlich überhaupt möglich? Also gibt es vielleicht bestimmte Bereiche, wo noch Einsparpotenzial ist und wo es tatsächlich auch für mich möglich ist, da mich hier und da solidarisch zu zeigen? Und andererseits, wenn das bestimmte Grenzen erreicht, dann kann der Punkt erreicht sein, an dem es eben auch Sinn macht, sich eher politisch, gesellschaftlich zu engagieren, in Richtung zum Beispiel, dass wir eine dezentrale Energieversorgung fördern, dass wir klimaschädliche Subventionen abschaffen und dass wir erstmal offenlegen, wo eigentlich die meisten Emissionen stattfinden und wo die Energie, also wo wird die Energie verbraucht. Das sind ja nicht nur die Privathaushalte.
Das ist klar, aber es ist ja jetzt die ganz akute Notwendigkeit für Privathaushalte, was einzusparen, und da muss man sich auch für motivieren.
Ja, das stimmt, das ist auch wichtig, und ich glaube, dass es dann gut funktioniert, wenn Menschen das als sinnvoll und als gerecht erleben und den Sinn dahinter verstehen. Also wenn wenn wir verstehen, dass es jetzt gerade nicht anders möglich ist, dass es wichtig ist in bestimmten Zusammenhängen, dann sind wir durchaus, das wissen wir aus der Psychologie, auch zu individuellen Verhaltensänderungen und auch zu Einschränkungen bereit.
Wie fängt man da am besten an?
Naja, am besten fangen wir damit an, dass wir im Sinne der Gerechtigkeit gucken, wer kann überhaupt noch wo was einsparen. Ist es wirklich gut, dass wir zum Beispiel weiterhin bei den Schulen die Temperaturen senken und so weiter und auf Lüften setzen? Oder wollen wir nicht lieber bei den Menschen anfangen, die tatsächlich einen sehr hohen Energieverbrauch haben, und dass wir uns da ein Stück weit ehrlich machen, wo wird die Energie verbraucht und wie können wir das angehen?
Es ist nur so, wenn meine Energierechnung zu hoch ist, dann muss ich bei mir selber sparen.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise Sie brauchen Möglichkeiten, wie das in irgendeiner Form finanziell abgefangen werden kann. Ne? Also dass Sie da nicht in finanzielle Schieflage geraten, beziehungsweise weiterhin das Sicherheitsempfinden haben können, dass Sie über den Winter kommen. Das ist, denke ich, wichtig.
Ja, das ist wichtig. Wie bekomme ich das dann hin, dass ich sage, trotzdem, ja, die Gesellschaft muss sparen, die Gesellschaft muss sich ändern, aber bei mir fehlen noch 50 Euro?
Ja, das stimmt. Und da ist es natürlich ganz, also da kann man dann schon individuell gucken, wo gibt es da noch Möglichkeiten, wo fließt meine Energie hin und wo verbrauche ich vielleicht besonders viel, was nicht unbedingt nötig wäre. Und gleichzeitig denke ich, dass diese Debatte im Grunde gar nicht möglich ist, ohne auch das in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Weil wenn uns das gelingt, dann landen wir schneller bei solchen Fragen von Fairness, von Zusammenhalt, von Solidarität. Und wenn das gegeben ist, sind Menschen bereiter, auch individuell zu verzichten. Also da hängt es praktisch komplex zusammen.
Das heißt, die Einsicht in große Zusammenhänge als Motiv, auch bei sich selber was zu tun.
Ja, das konnten wir zum Beispiel im ersten Lockdown in der Pandemie beobachten. Da haben die Menschen das tatsächlich als sinnvoll erkannt, dass sie sich zurückziehen, um sich nicht zu infizieren oder auch Masken zu tragen. Da war die Solidarität noch sehr groß, auch zu schwerem persönlichen Verzicht. Und es hat letztlich funktioniert und es war eine Bereitschaft da, weil der größere Zusammenhang erkannt wurde. Und so ist es jetzt auch. Also es ist praktisch eine Frage der Kommunikation, auch der politischen Kommunikation. Wenn wir verstehen, wofür das wichtig ist, wofür das sinnvoll ist, dann sind wir auch bereit zu gucken, wo geht bei mir noch was und wo gibt es da noch Möglichkeiten und wo kann ich Energie sparen. Und gleichzeitig ist es logisch, dass Menschen da wenig Lust drauf haben, wenn sie denken, jetzt drehe ich meine Heizung noch 2 Grad kälter und kann mir das trotzdem vielleicht kaum leisten, während andere weiter große Mengen an Energie geradezu verschwenden.
Soweit Lea Dohm, Psychologin und Psychotherapeutin zum Energiesparen und den Motiven dafür. Das Interview haben wir kurz vor dieser Sendung geführt. Jahrelang kein Regen, verheerende Waldbrände und vom Feuer zerstörte Siedlungen, das prägt das Bild von der Klimaerwärmung im Westen der USA. Kalifornien trocknet aus, so die Botschaft. Doch die Veränderung hat auch eine andere Seite, und die könnte in einigen Jahrzehnten nicht weniger zerstörerisch ausfallen. Forschende warnen jetzt vor gewaltigen Fluten und fordern dazu auf, sich schon jetzt darauf vorzubereiten. Aus San Francisco berichtet für uns Markus Schuler.
Klimaforscher Daniel Swain von der Universität Kalifornien in Los Angeles warnt, man sei von der Zunahme extremer Waldbrände in dem Bundesstaat in den vergangenen Jahren überrascht worden. Das dürfe sich nun nicht mehr wiederholen. In den kommenden Jahren, so Swain, müssten die Menschen in Kalifornien nicht nur mit Feuerkatastrophen rechnen, auch die Zahl der Überflutungen werde nach einer neuen Studie zunehmen.
We were kind of blindsided by the increase in extreme wildfire, and there's a desire to not be blindsided by the increase in risk of extreme floods.
Besonders betroffen niedrig gelegene Städte entlang der Bucht von San Francisco, die berühmte Touristenmeile Fisherman's Wharf, die Flughäfen Oakland und San Francisco, außerdem die Autobahnen, die San Francisco mit dem Silicon Valley bis nach San Jose verbinden. Der Appell der Forschenden lautet, die knapp 8 Millionen Einwohner der Region müssten schon jetzt anfangen, sich gegen die Megastürme zu wappnen. Klimaforscher Swain sagt, diese durch den Klimawandel verursachten Starkregenfälle dauerten nicht ein paar Tage, sondern vermutlich mehrere Wochen. Stell dir die höchsten Gezeiten vor, die du je erlebt hast, und dann schlage noch einen oder zwei Meter dazu. Zusätzlich wird das Überschwemmungsrisiko erhöht, weil von den Gebirgen große Wassermassen nicht mehr aufgenommen werden können. Sie fließen nun in die Täler ab. In der jetzt veröffentlichten Studie der UCLA warnen Swain und seine Kolleginnen und Kollegen, dass durch die Waldbrände das Überschwemmungsrisiko in Kalifornien weiter gestiegen sei. Der Boden sei nicht mehr in der Lage, große Wassermassen aufzunehmen und zu speichern, weil Pflanzen und Baumwuchs durch Feuer bereits zerstört worden seien. Schlammlawinen und Geröll könnten zudem dafür sorgen, dass Flüsse und Bäche verstopft würden. Dadurch könne das Wasser nicht mehr schnell genug abfließen. Die kalifornischen Wissenschaftler appellieren an die Politik, bereits jetzt Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen, auch wenn der erst in einigen Jahren eintreten könnte. Wir können nicht genau sagen, wann, aber in den nächsten 30 oder 40 Jahren könnte es zu einem Jahrzehnt kommen, in dem wir einen Anstieg schwerer Überschwemmungen erleben, so wie wir es gerade bei den schweren Waldbränden gesehen haben. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass der Klimawandel schon jetzt die Wahrscheinlichkeit für schwere Naturkatastrophen wie eben Überschwemmungen oder Waldbrände in Kalifornien verdoppelt habe.
Dem trockenen Kalifornien drohen schwere Überschwemmungen, das war ein Beitrag von Markus Schuler. Wer in Spanien Urlaub macht, schätzt im Sommer das zuverlässig warme oder auch heiße Wetter. Dass es durch die Klimaerwärmung zu warm wird, das ist vielen Spanierinnen und Spaniern in diesem Sommer klar geworden. Der Sommer 2022 war eine Art Weckruf für den Klimaschutz in Spanien. Viele Menschen wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Franka Welz zu einer radikal geänderten Stimmungslage.
Seit Monaten fressen sich teils verheerende Feuer an vielen Orten durchs Land. In Spanien sind nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems seit Januar bisher mehr als 260.000 Hektar Fläche verbrannt, so viel wie noch nie. Mitte Juli hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei ein besonders schwer betroffenes Gebiet in der Region Extremadura besucht und hatte dabei vor allem eine Botschaft: Der Klimawandel tötet.
Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata.
Er tötet Menschen, zerstört unser Ökosystem und vernichtet den wertvollsten Besitz unserer Gesellschaft.
Y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad.
Trotz der Energiekrise infolge des Konflikts in der Ukraine, so Sánchez weiter, dürfe das Land nicht in seinen Bemühungen nachlassen, den Klimawandel abzumildern, aber auch sich an ihn anzupassen.
Pese a la crisis energética que estamos viviendo derivada del conflicto en Ucrania.
Denn hinter all diesen Brandwellen stehen Hitzewellen, die durch den Klimanotstand verursacht werden, den der Planet derzeit erlebt.
Porque todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta.
Der Juli war in Spanien im Schnitt 2,7 Grad zu heiß. Für viele ältere, aber auch arme Menschen offenbar in diesem Jahr besonders tödlich. Das spanische Gesundheitsinstitut Carlos Tercero schätzt, dass im Juli mehr als 2000 Menschen an Folgen der hohen Temperaturen gestorben sind. Deutlich mehr als im ebenfalls besonders heißen Juli 2015. Vielerorts ist das Wasser knapp. Selbst im Baskenland, in Spaniens grünem Norden, versorgt ein Tankschiff einige Dörfer mit Wasser. Wer Abkühlung im Mittelmeer sucht, stellt oft fest, es ist an mehreren Stellen über 30 Grad warm. Ein Herbst mit außergewöhnlich heftigen Stürmen, Starkregen, womöglich auch Überschwemmungen könnte die Folge sein. Die Umweltaktivistin Soledad Montero von der Gruppe Ecologistas en Acción glaubt, den Menschen sei bewusst geworden, dass es so nicht weitergehe.
Lo que estamos pasando este verano es lo que faltaba para que la gente pueda entender.
Was wir in diesem Sommer erlebt haben, ist das, was vielen Menschen gefehlt hat, um zu verstehen, dass wir uns wirklich in einem Klimanotstand befinden. Und deshalb ändern viele vermutlich gerade ihre Einstellung. Was wir jetzt brauchen, ist eine mutige Politik, die anerkennt, dass dieser Klimanotstand oberste Priorität haben muss.
Esta emergencia climática es lo más esencial.
Was Spanierinnen und Spanier antworten, die man auf der Straße nach ihrer Meinung zu den jüngst von der Regierung angeordneten Energiesparmaßnahmen befragt, scheint Soledad Montero recht zu geben. Richtig so. Alles für den Klimaschutz, alles für die Umwelt, sagen die meisten.
A mí me parece bien, sí que todo lo que se haga por el medio ambiente.
Wir stecken mitten im Klimanotstand. Außerdem geht die Umwelt alle an und es läuft nicht gut. Das könnte alles noch strenger sein.
Aus Madrid war das ein Beitrag von Franka Wels. Gefahren für Vögel und Fledermäuse, das ist immer wieder ein Grund, Windkraftprojekten die Genehmigung zu versagen oder die Aufstellung von Windrädern zu verzögern. Gerade weit ab von der Wohnbebauung leben bedrohte Arten und direkt neben einer Siedlung sollen Windräder ja auch nicht stehen. Das Ergebnis, es wird immer schwieriger, einen geeigneten Platz zu finden und viele sind ja auch schon belegt. Jetzt machen Befürworter der Energiewende auf ein weiteres Hindernis aufmerksam, das an Bedeutung gewinne. Es geht um den Denkmalschutz. Dieter Nürnberger in Berlin. Wo liegen die Konflikte?
Georg Ehring, das Problem ist ja nicht gänzlich neu. Der Ausbau der erneuerbaren Energien hatte stets auch Probleme mit bestimmten Denkmalschutzvorgaben oder auch Auflagen. Denken wir an die Dächer von historischen Gebäuden. Darf da eventuell ein Solardach installiert werden? Und in den Bundesländern gab es meist auch Abstandsregeln, die besonders im Falle der Windkraft ja auch eingehalten werden müssen oder mussten. Nun allerdings will die Regierung vor allem beim Ausbau der Windkraft ja deutlich mehr an Kapazitäten zubauen. Und da scheint ein Konflikt zwischen Denkmalschutz und Windkraft vorprogrammiert zu sein. Und deshalb sind heute Fachleute und auch Verbände vor die Presse getreten. Wie der Konflikt in den meisten Fällen vor Ort konkret aussieht, dazu Thorsten Fritsch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
Und das Problem, mit dem wir dann umgehen, ist, dass dann die Frage der Sichtbeziehung zu dem Denkmal eine große Rolle spielt. Und diese Sichtbeziehung, das heißt, ich gucke auf das Denkmal und sehe im Hintergrund eine Windenergieanlage. Oder ich gucke aus dem Denkmal raus und sehe eine Windenergieanlage. Das sind die Probleme, die dann diskutiert werden. Das ist der sogenannte denkmalschutzrechtliche Umfeldschutz.
Und bei diesem Umfeldschutz gehe es also nicht darum, direkt neben einem Denkmal eine Windkraftanlage zu installieren, sondern es gehe in den vielen Auseinandersetzungen zwischen den Behörden und Betreibern eher um das Umfeld und wie es dann konkret vor Ort ausgelegt werde. Eine Zahl sei hier genannt. Es gibt inzwischen über 1 Million Denkmäler unterschiedlichster Art in Deutschland. Und die gegenwärtige Praxis vielerorts zeige, dass da einige Investoren der erneuerbaren Energien ihre Pläne längst korrigieren oder auch beerdigen mussten, sagt Lothar Schulze vom Wirtschaftsverband Windkraftwerke.
Wo man still leidet und Projekte sterben und nicht realisierbar sind oder sich zeitlich verzögern, was aber eben kein Thema ist, wo eine Bürgerinitiative hintersteht und dann gleich eine Schlagzeile irgendwo herkommt.
Und diese oft stillschweigende Praxis, Ausbaupläne vor Ort zu korrigieren oder gänzlich auch einstampfen zu müssen, sorgt inzwischen für erhebliche Unruhe unter den Windkraftentwicklern und auch Betreibern. Und sie befürchten nun, dass die durchaus ehrgeizigen Energiewendepläne der Regierung Schaden nehmen könnten. In den vergangenen Jahren, kurz zusammengefasst, gab es beim Ausbau allenfalls eine Seitwärtsbewegung. Die Ampel will die Kapazitäten künftig praktisch um den Faktor 5 ausbauen. Und Schätzungen zeigen, dass besonders der Denkmalschutz hier ein Bremser sei, so Lothar Schulze.
Wir haben ein Volumen, was derzeit durch den Denkmalschutz eben entweder behindert wird, dass man dort Untersuchungen anfertigen muss oder eben Verzögerungen hat, die wir uns nicht erlauben können letztlich. Oder eben, dass Projekte, selbst wenn sie manchmal in Vorranggebieten liegen, komplett auch überhaupt nicht realisierbar sind. Von ungefähr 1 Gigawatt, also 10% ungefähr des gesamten in Deutschland derzeit im Verfahren befindlichen Genehmigungsvolumens.
Ein möglicher Weg aus dem Dilemma führt natürlich über die Bundesländer. Denkmalschutz ist Ländersache in Deutschland. Und deswegen müssten Bewertungsmaßstäbe, Prüfkriterien noch einmal überarbeitet werden. Und besonders gelobt wurde heute Bayern, weil das Bundesland Lockerungen vorsieht, die den Ausbau erleichtern. Hier sollen, wenn das entsprechende Landesgesetz im Herbst Wirklichkeit wird, nur noch 100 besonders landschaftsprägende Denkmäler von Belang sein. Hier wäre dann ein Zubau nicht möglich. Eine solche Länderliste findet Thomas Fritsch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft auf jeden Fall vorbildlich.
Und damit wird letztlich, das muss man auch sagen, den Behörden natürlich ein erhebliches Stück der Arbeit abgenommen und der Probleme abgenommen, der Verantwortung abgenommen, weil es politisch vorgeprägt wird, welche Denkmale, Mäler besonders wichtig sind und welche auch landschaftsprägend sind und welche nicht.
Die betroffenen Verbände hoffen nun also auf Vereinfachungen auf Länderebene im Konfliktfeld zwischen den Interessen des Denkmalschutzes und dem notwendigen Ausbau der Windkraft an Land.
Dieter Nürnberger war das über den Konflikt zwischen Windrädern und Denkmalschutz. Herzlichen Dank nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer viel Strom selbst verbraucht, ist mit einer Solaranlage schneller im Plus. Viele Menschen schaffen sich auch einen Speicher an, um den Eigenverbrauch zu steigern. Aber eine Gesetzesänderung macht es für manche wieder attraktiv, den gesamten Solarstrom ins Netz einzuspeisen und nichts selber zu verbrauchen. Für wen das gilt und wie Sie dann vorgehen sollten, das erfahren Sie nun im Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Wer in den letzten Jahren eine Solaranlage oder auch PV-Anlage auf seinem Dach installieren wollte, der bekam von Daniel Krieg von der Thüringer Energieagentur TEGA vor allem einen Rat.
Möglichst viel Strom seiner eigenen Solaranlage selbst zu verbrauchen.
Das liegt an der Einspeisevergütung, also an dem Preis, den die Stromnetzbetreiber den Anlagenbesitzern für jede Kilowattstunde Solarstrom bezahlen, der in das öffentliche Netz eingespeist wird. Dieser Preis wird jeweils für 20 Jahre ab der Inbetriebnahme garantiert. Die Einspeisevergütung für neue Anlagen wurde in den letzten Jahren aber immer mehr abgesenkt. Zuletzt gab es nur noch knapp über 6 Cent pro Kilowattstunde und das hat nicht mehr gereicht, um die Kosten für Kauf, Montage und Wartung der Anlage zu decken, sagt Energieexperte Krieg.
Das heißt, ich mache, wenn ich Strom einspeise und den vergütet bekomme, im Schnitt 4 Cent minus. So wäre es gewesen, wenn ich nur Strom ins Netz eingespeist hätte.
Gelohnt hat sich die Installation von Solaranlagen trotzdem in vielen Fällen. Und zwar immer dann, wenn ein großer Teil der Energie von den Besitzern der Anlage selbst verbraucht wird. Tatsächlich ist selbst produzierter Solarstrom nämlich sehr viel billiger als der Strom, den die Stadtwerke oder andere Stromanbieter liefern und abrechnen. Durch diese Ersparnis spielt die niedrige Einspeisevergütung dann keine so große Rolle mehr in der Kalkulation, rechnet Energieexperte Krieg vor.
Im Schnitt sagt man, wenigstens 50-60% hätte schon selber verbraucht werden sollen, damit sich die eigene PV-Anlage auch wirklich rechnet.
Zukünftig rechnen sich Solaranlagen aber schon bei einem deutlich geringeren Eigenverbrauch, denn die Einspeisevergütung wird für neue Anlagen um rund ein Drittel erhöht und steigt damit auf über 8 Cent pro Kilowattstunde. Besonders spannend, für Solaranlagen, bei denen der Strom komplett ins Stromnetz eingespeist wird, gibt es zusätzlich noch einen Aufschlag.
Sodass wir bei 13,4 Cent landen, also mehr als eine Verdoppelung.
Damit lohnt sich jetzt auch die Installation von Solaranlagen, bei denen es überhaupt keinen Eigenverbrauch gibt. Besonders interessant ist das beispielsweise für Landwirte oder kleine Betriebe, die Gebäude mit viel freier Dachfläche haben, auf denen Solaranlagen montiert werden können. Die komplette Einspeisung kann sich aber auch für Privathaushalte lohnen, erklärt der Solarsachverständige und Buchautor Wolfgang Schröder.
Das macht dann Sinn, wenn zum Beispiel ich nur einen Zwei-Personen-Haushalt habe, wo beide arbeitstätig sind, wo also wenig Strom verbraucht wird, dann macht es natürlich Sinn, hier die Volleinspeisevariante zu wählen.
Wer ein größeres Haus hat, kann die Dachfläche für die Solaranlage auch aufteilen.
Dass ich zwei Anlagen daraus mache, dass ich eine Anlage für den Eigenstrom nutze und die andere Anlage dann als Volleinspeiseanlage.
Welche Variante im konkreten Fall die beste ist, sollte man im Zweifelsfall mit einem Energieberater zusammen durchrechnen. Wie der Strom einer Anlage abgerechnet und verwendet wird, lässt sich aber auch noch nachträglich anpassen, sagt Solarexperte Schröder.
Wenn sich Veränderungen ergeben im Haushalt, wenn zum Beispiel ein Elektroauto dazukommt oder ich mein Heizsystem verändere, dann ist es durchaus möglich, zum Jahresende dann fürs Folgejahr den Tarif zu ändern. Ich muss hier nur den Netzbetreiber da informieren.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann, nachzuhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.